Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Das ist Mevlüt Genç, die beim rechtsextremistischen Brandanschlag von Solingen 1993 5 Mitglieder ihrer Familie verloren hat. Sie ist inzwischen selbst verstorben, hat aber immer wieder, wie hier vor 3 Jahren, gesagt, sie wünscht niemandem etwas Schlechtes, sie möchte freundschaftlich miteinander leben, nach vorne blicken und keinen Schritt zurückgehen. Und jetzt erinnert ein Theaterstück an Mevlüt Genç. Wir sprechen mit der Regisseurin in diesem Kompressor. Dies und noch viele andere Themen jetzt. Herzlich willkommen dazu. In Halle an der Saale wird seit gut einer Stunde auf dem Marktplatz demonstriert, denn im Haushalt für dieses Jahr fehlen 150 Millionen Euro. Und das trifft vor allem die freien Träger der Stadt und damit viele Kulturorte sowie Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit. Und so schildert es Max König von der Plattform Halle Kultur.
Ende Februar sind bei den ersten die Rücklagen aufgebraucht und wir sehen es jetzt, die ersten Orte schließen. Die grüne Villa schließt, der blaue Elefant macht zu, die Schöpfkelle war schon geschlossen. Und wenn ihr jetzt denkt, okay, das trifft halt ein paar Jugendzentren und Kulturorte, tragisch, aber kann man jetzt irgendwie nicht ändern und ist auch irgendwie weit weg, hat mit mir nicht so viel zu tun. Freiwillige Leistungen sind das, was diese Stadt überhaupt erst lebenswert macht und ich sag dir, auch du nimmst diese Angebote wahr.
Eindringlicher Appell in diesem Insta-Video, die Lage scheint ernst zu sein. Auch der ConGraph-Verein ruft zur Demo in Halle auf. Er wurde von Jugendlichen aus der Skateboard- und BMX-Szene gegründet und am Telefon ist jetzt Vereinsmitglied Robert Saas. Ich grüße Sie, hallo.
Hallo, grüß dich.
Also was ist da jetzt los in Halle? Wie kommt es zu diesen Kürzungen und wieso ist das jetzt so dramatisch?
Das Problem aktuell ist, dass die Stadt Halle keinen bewilligten Haushalt hat im Moment. Also es wurde Ende des Jahres einer verabschiedet. Der wurde aber leider von der Kommunalaufsicht, also vom Land, nicht bewilligt. Deswegen kann der noch nicht aktiv werden und die Stadt ist nicht in der Lage, Mittel auszuschütten, also Gelder, für die die Träger Bedarf haben einfach. Das hat jetzt zur Folge, dass wir seit Anfang des Jahres dann einfach aus eigenen Rücklagen arbeiten. Also die Träger der Kinder- und Jugendarbeit müssen aus der eigenen Tasche ihre Leistungen finanzieren, die eigentlich im Auftrag der Stadt durchgeführt werden. Und das spitzt sich jetzt insofern zu, dass die einzelnen Träger nach und nach ihre Rücklagen halt, wie gesagt, aufgebraucht haben. MitarbeiterInnen entlassen werden müssen, Angebote werden eingestellt und Orte der Kinder- und Jugendarbeit werden halt geschlossen. Und das hat natürlich langfristig weitreichende dramatische Folgen.
Also selbst wenn es irgendwann eine Lösung gäbe, die Zeit drängt offensichtlich. Einige Namen von Kulturorten haben wir jetzt ja auch schon gehört und der ConGraph-Verein ist direkt betroffen. Da geht es ja um Skateboarden und BMX-Fahren zum Beispiel. Was wäre da jetzt die Folge für Sie, wenn es eben weiterhin keine Zahlungen gibt? Denn soweit ich weiß, haben Sie ja schon 15 Mitarbeiter entlassen müssen.
Genau, also wir haben jetzt unsere Leistungen oder unsere Angebote auf einen Notbetrieb umgestellt. Das heißt, wir versuchen über ein Ehrenamt und ganz viele engagierte Spenden unsere Orte, das sind eine Skatehalle zum Beispiel oder einen Jugendtreff, partiell offen zu lassen, damit quasi die Beziehungen, die ja auch essentiell sind für eine Kinder- und Jugendarbeit, nicht komplett abreißen, damit die Orte nicht komplett wegfallen für die Kinder und Jugendlichen. Und das ist jetzt der Modus, den wir fahren. Wie lange wir das durchhalten, ist natürlich fraglich. Deswegen ist die Forderung auch ganz klar, dass die Stadt da jetzt auch kurzfristig irgendwie eine Lösung findet und die prekäre Situation der Träger irgendwie auf die Tagesordnung holt.
Und wie kann es sein, dass es überhaupt so weit kommt? Denn das hätte man ja absehen können, oder?
Eine Frage, die kann ich so leider nicht beantworten. Die liegt offensichtlich bei Stadtrat und wahrscheinlich auch dem Landtag oder dem Landesverwaltungsamt.
Aber wer blockiert da?
Also, die Ausgangslage haben Sie ja gerade schon erklärt. Es fehlen 150 Millionen Euro. Die liegen jetzt nicht per se alle bei der Kinder- und Jugendarbeit. Das fehlt an ganz vielen Stellen im Haushalt. Und da fehlt offensichtlich eine Finanzierung, die quasi hinterlegt werden muss, um einen Haushalt bewilligt zu bekommen.
Und da riskiert man eben, dass es jetzt eine Art Kahlschlag dadurch geben könnte. Was steht Ihrer Meinung nach ja auf dem Spiel für die Stadt, wenn jetzt nicht eine rasche Lösung gefunden wird? Also Sie haben ja von langfristigen Schäden gesprochen. Heißt das Schließungen dann?
Das heißt ganz klar Schließungen. Also verschiedene Orte der Kinder- und Jugendarbeit werden geschlossen, Jugendtreffs, aber auch Angebote in der Familienarbeit oder ja auch Orte der Kultur, freie Theater, Angebote aus dem Sport werden halt einfach eingestellt, weil da die Finanzierung nicht mehr möglich ist. Und die Folgen sind, ja, kann man natürlich jetzt nur erahnen, aber das sind ganz oft halt einfach auch wichtige Ankerpunkte und Konstanten in dem Leben von jungen Menschen. Also viele Jugendclubs werden nicht ohne Grund auch als zweites Wohnzimmer bezeichnet. Und wenn sowas halt wegbricht, dann bricht da halt auch eine wichtige Säule im Leben weg. Und das kann natürlich sich in verschiedenster Form irgendwie äußern. Also ob sich Kinder und Jugendliche dann zurückziehen oder andere Möglichkeiten suchen, sich im Alltag ein Ventil zu schaffen. Das sind, ja, wie gesagt, das ist alles sehr spekulativ, aber es ist auf jeden Fall keine positive Aussicht, die man da malen kann.
Ja, offensichtlich nicht. Und was ist jetzt Ihre Hoffnung, dass eben durch den öffentlichen Druck auch mit der Demo und mit dem Protest irgendwas erreicht wird?
Na, auf jeden Fall muss anerkannt werden, dass Kinder- und Jugendarbeit eine Pflichtleistung für eine Kommune ist oder für eine Stadt wie Halle. Das wurde jetzt in der Vergangenheit immer ein bisschen missverständlich auch kommuniziert. Es geht hier nicht um eine Freiwilligkeit, sondern eine Kommune ist verpflichtet dazu, Kinder- und Jugendarbeit zu leisten. Und das ist die Sache, die über allem schwebt. Und kurzfristig ist es natürlich wichtig, die Schließungen und die Situation der Träger anzuerkennen und da zu reagieren und kurzfristige Lösungen zu schaffen, wie Abschlagszahlungen oder ja, halt einfach eine sehr priorisierte Neuverhandlung des Haushalts.
Ja, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie gehört werden. In Halle steht ein Kahlschlag im Kultur- und Sozialbereich bevor. Mit einer Demo protestieren Betroffene in der Stadt. Und das war Robert Sass vom örtlichen Congreff-Verein. Danke.
Nicht zu danken.
Mevlüde Genç hatte bei dem rechtsextremistischen Brandanschlag in Solingen 1993 5 Familienmitglieder verloren, darunter 2 Töchter. Ihr Sohn erlitt schwere Brandverletzungen. 4 Neonazis wurde später der Prozess gemacht. Doch statt mit Verbitterung oder gar Hass ging Genç danach mit Friedensbotschaften und Versöhnung an die Öffentlichkeit. Das war schon bemerkenswert, ungewöhnlich und auch großzügig, auch weil Politiker damals das Thema am liebsten totschweigen wollten. Sie aber ohne Wut beharrlich darüber gesprochen hat. 2022 ist Mevlüde Genç gestorben und jetzt hat Regisseurin Ayşe Güvendiren ihr eine Hommage am Theater gewidmet. Dinge überleben hat Freitag, also übermorgen, Premiere am Nationaltheater in Mannheim. Hallo Frau Güvendiren, ich grüße Sie.
Hallo.
Wie sind Sie auf Mevlüde Genç als zentrale Figur überhaupt gekommen? Also wann haben Sie gedacht, über diese Frau muss ich ein Stück machen?
Der Wunsch, über Mevlüde Anne, wie ich sie nenne, über Mevlüde Anne eine Arbeit zu machen, ist eigentlich schon sehr, sehr lange da, weil die Faszination für Mevlüde Anne schon einfach sehr, sehr lange da ist. Also so wie Sie auch schon bereits beschrieben haben, wie ist es möglich, dass jemand, der 5 seiner Liebsten verliert, dazu in der Lage ist, so versöhnlich und so vergeben, mit so viel Güte Menschen entgegenzutreten und sich nicht vom Hass und vom Groll übermannen zu lassen. Und mit dieser Frage im Kopf habe ich quasi diesen Theaterabend mir angedacht und angewünscht und habe mich mit dieser Frage auf den Weg begeben.
Haben Sie sie selber kennengelernt damals? Oder auch?
Leider nicht.
Nicht.
Leider nicht. Ihren Enkel habe ich kennengelernt, Cihat Genç, aber sie selber habe ich leider nie getroffen. Leider, leider.
Dennoch haben Sie sie als Figur ja offensichtlich sehr stark wahrgenommen. Wie hat das stattgefunden? Denn das Ganze ist ja schon lange her und klar, sie ist an die Öffentlichkeit gegangen, aber auch das ist ja schon etwas her.
Naja, sie hat über Jahre hinweg bis zu ihrem Tod im Grunde genommen immer wieder die Öffentlichkeit genutzt und hat gewisse Ansprachen und Reden gehalten, war in der Öffentlichkeit weiterhin wahrnehmbar, hat sich stets, sobald sie dazu eingeladen war, sich zu äußern, immer Worte der Nächstenliebe im Grunde genommen vertreten. Und dadurch, dass die Öffentlichkeit auch sie, weil sie eben genau das gesagt hat, was wahrscheinlich auch gerne gehört wurde, und zwar lasst uns einander die Hand reichen, weil sie eben genau das vertreten hat, war sie eben auch immer präsent auf Gedenkveranstaltungen oder man hat immer wieder quasi Interviews mit ihr führen wollen und so weiter und so fort. Also sie war sowohl von der deutschen Presse gerne, glaube ich, eine Gesprächspartnerin, als auch für Menschen wie mich, die diese Güte und diese Barmherzigkeit, die sie vertreten hat, gerne als Kompass verstanden haben.
Wie würden Sie sie als Mensch beschreiben, auch wie sie aussah, wie sie gewirkt hat, wenn man sie nicht kennt, wenn man sie nicht erlebt hat?
Ich würde sie als durch und durch Mutter bezeichnen, obwohl ich es eigentlich nicht mag, eine Frau per se als nur Mutter zu beschreiben. Aber für mich ist sie der Inbegriff einer Mutter. Deswegen nenne ich sie auch Mevlüde Anne, die aus einem Pflichtgefühl heraus, aus einer Fürsorge heraus, aus einer gewissen Sensibilität heraus für ihre Kinder im Geiste, so würde ich es nennen, für ihre Kinder im Geiste gesorgt hat, also 5 ihrer Liebsten verloren hat, aber die Mutterschaft, die sie vertreten hat, quasi über den eigenen Verwandtschaftsgrad hinausgetragen hat und gesagt hat, ihr seid meine Kinder jetzt und ich bin eine Mutter und ich bleibe eine Mutter.
Hm. Wie erzählen Sie Ihre Geschichte? Also wie sieht das dann aus auf der Bühne?
Also wir haben ein Museum quasi errichtet, weil ich mich mit der Frage beschäftigt habe, wie man quasi vor allem nach dem Tod von Mary de Anne ihre Geschichte, ihr Wesen, ihre Kraft, ihre Willensstärke weiterhin festhalten kann für die nächsten Generationen, für die, die sie entweder so wie ich jetzt nie getroffen haben oder vielleicht auch gar nicht von ihr gehört haben oder auch für die nächsten Generationen. Ne? Also Mary de Anne ist leider nicht mehr unter uns, aber ihr Geist ist noch unter uns und ihre Erinnerung ist noch da, ist noch präsent und diese wollte ich präsent halten. Die Erinnerung an Mary de Anne ist so wertvoll, dass ich mir überlegt habe, wo hält man denn oder bewahrt man denn wertvolle Sachen fest? Also wo bewahrt man und hält fest? In einem Museum.
Da würde ich mir jetzt vorstellen, ein Raum, in dem halt Bilder, Gegenstände, vielleicht Kleidung zu sehen sind. Ist das dann auf der Bühne eben genau so?
Ja, wir haben Exponate. Wir haben Exponate, die quasi in diesem Museum ausgestellt werden, aber das, was dort steht, geht quasi über das Exponat hinaus. Wir haben beispielsweise eine Colonia-Flasche, also quasi sowas wie Kölscher Wasser, was man bei Besuch beispielsweise seinen GästInnen in die Hände macht. Und dieses Kölscher Wasser oder diese Colonia-Flasche ist ein Objekt, ist ein Exponat, aber es steht für etwas anderes und zwar für ihren Handschlag. Wir sagen, ich reiche dir meine Hände, du wirst sie nicht sehen, aber du wirst sie spüren, wenn sich der Duft zart auf deine Hand legt. Das ist zum Beispiel ein Auszug aus diesem Stück. Das heißt, wir haben zwar Exponate, aber es geht nicht um das Exponat per se, sondern das, mit dem wir quasi dieses Exponat überschreiben, und zwar die Präsenz von Mary de Anne.
Kann ich mir jetzt eigentlich auch ganz gut vorstellen. Dann wird es natürlich auch Schauspielerinnen und Dialoge geben. Inwiefern ist das ein Gegenentwurf zu klassischer Erinnerungskultur? Denn so steht es in der Beschreibung zum Abend.
Also ich würde gar nicht sagen, dass es ein Gegenentwurf zur klassischen Erinnerungskultur ist, sondern ein Gegenentwurf zu einem Museum. Ein Museum ist für mich nicht zwingend inklusiv und ist nur bedingt einladend ganz oft. Es ist für mich in der Regel ein weißer Raum. Und es gibt quasi immer eine gewisse Distanz zu den Objekten und zu den Museumsgegenständen an sich.
Man fasst sie auch nicht an, ne, in der Regel.
Ja, genau. Man fasst sie beispielsweise nicht an oder hält quasi einen Abstand dazu und das Exponat ist quasi ausgestellt und man hat nicht unbedingt eine Verbindung oder eine Nähe dazu, sondern ist quasi aus einer betrachtenden Position quasi. Genau, und da wollen wir quasi die Leute so hinausmanövern und sagen, es geht nicht um Distanz, sondern es geht um Nähe, es geht um Verbindung. Es geht darum, sich durch die Exponate und durch diesen Raum ein Gefühl dafür zu verschaffen, wer diese Frau gewesen sein könnte, wer Mary de Anne gewesen sein könnte. Also was steckt im Grunde genommen hinter der Bezeichnung Friedensbotschafterin? Was muss an Arbeit geleistet werden, vor allem an innerer Arbeit geleistet werden, dass es überhaupt möglich ist, dass jemand wie Mary de Anne jemanden die Hand reicht oder allen die Hand reicht und sagt, lasst uns Brüder und Schwester sein.
Ja, und letztlich Liebe ist stärker als Gewalt, ne? Also das kann man ja bei ihr auf jeden Fall sagen, dass sie das ernst genommen hat und dass es funktioniert hat bei ihr. Und man sich trotz allem, wie Sie gesagt haben, ja fragt, wie sie das hinbekommen hat. Und ja, vielleicht abschließend bekommt man eine Antwort, wie sie das geschafft hat.
Ich glaube, man bekommt ganz viele Fragen. Ich wollte keine Antworten liefern, sagen wir es so. Ich wollte keine Antworten liefern. Ich wollte eine Frage stellen, und zwar, ob wir es vielleicht zu verknappt, zu verkürzt ansehen, wenn wir sagen, sie stand für Versöhnung beziehungsweise nur für Versöhnung. Ich habe mich nämlich gefragt, ob, wenn man quasi hinter diesen Begriff schaut oder beziehungsweise weitergräbt, es vielleicht sogar auch Widerstand sein könnte, sich eben nicht dem Hass und dem Groll zu ergeben und zu sagen, ihr kriegt mich nicht. So, das lasse ich mir nicht nehmen. Ich lasse mir es nicht nehmen, Mensch zu sein. Und ich sorge dafür, also es ist wie so eine Grenzziehung aus. und man sagt so, Hass kommt an mein Haus oder jetzt in dem Fall von Mary Anna auch in mein Haus, aber nicht, weil ich ihn eingeladen habe, nicht, weil ich die Pforten geöffnet habe, sondern weil eben vier Täter sich selbst ermächtigt eingeladen haben und ähnlich eben auch so gesellschaftlich, politische Debatten, gewisse Diskurse, ne? Ich lade sie nicht ein, ihr bleibt vor der Tür, mein Haus bleibt rein, mein Herz bleibt rein, so, das ist mein Schutzzaun. Und ich glaube eben, dass Versöhnung auch für Widerstand stehen kann und dass es nicht unbedingt nur Vergebung ist, sondern Vergebung, um weitermachen zu können auch.
Kollektives Erinnern an Mevlüt Degencz, Dinge überleben. Am Freitag dann die Premiere im Nationaltheater Mannheim und das war die Regisseurin Ayşe Güvenirin. Vielen Dank.
Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
Brandenburg kommt ganz groß raus bei Netflix. Kacken an der Havel heißt die neue Serie von den Brüdern Alex und Dimitri Schad. Es geht um den rappenden Pizzabäcker Toni, gespielt von Anton Schneider, der seine Heimat, das Dorf Kacken, vor langer Zeit verlassen hat.
Seit Toni Fleischer denken konnte, wollte er nichts anderes sein als großer Rapstar.
Es hat 100.000 Grad, so verdammt heiß, ja, das ist Toni am Mic. Spiele das Spiel so nice, verdien bald dein Profigehalt. Dann spiel ich riesige Hallen. Dann krieg ich Liebe von allen. Dann kennt man mich überall. Denn ich hab mehr drauf als ne Pizza mit allem.
Aber auch nach 18 Jahren Berlin macht er statt Hits nur Pizzateig.
Als Tonis Mutter stirbt, muss er zurück nach Kacken und dort überschlagen sich dann die Ereignisse. Ein Sohn taucht auf, von dem er nichts wusste. Plötzlich scheint es doch eine Chance auf eine Rapper-Karriere zu geben. Das Ganze ist Slapstick-Komödie, aber grell überzeichnet, selbstironisch und voller Klischees. Wie es dazu kam, wird uns der Schauspieler und Drehbuchautor Dimitri Schad jetzt selber erzählen. Willkommen im Studio.
Hallo, schön, dass ich da sein kann.
Also der Titel ist ja schon mal ein echter Hinhörer. Es gibt die Gemeinde Kotzen im Havelland, das weiß ich tatsächlich aus Erfahrung. Wieso jetzt Kacken an der Havel?
Das habe ich mir einfach irgendwann in ein Notizbuch reingeschrieben, was ich so habe und wo ich so Gedanken reinschreibe oder Ideen, Figurennamen oder so etwas. Das stand dann einfach drin und als mein Bruder und ich die erste Idee dazu hatten, also der Grundgedanke der Serie war, dass der Sohn einer Betreiberin eines 24-Stunden-Abschlepp- und Bergungsservice zurück in seine Heimat muss, der als Rapper, also der weggezogen ist, um großer Rapper zu werden und jetzt eben zurückkehrt. Und dann habe ich gesagt, ich würde das Dorf gern Kacken nennen. Und so hieß die Serie aber ursprünglich nicht. Und dann haben wir das Netflix gepitcht und die waren total begeistert von dem Paper und haben gesagt, wir wollen das machen, aber nur unter einer Bedingung, die Serie soll Kacken an der Havel heißen.
Und das, obwohl es ein gewisses Wagnis schon ist, ne, bei dem Titel. Also.
Das ist ein Wagnis, aber tatsächlich, zu was es jetzt führt, ist, dass das einfach in den Köpfen von Leuten hängen bleibt. Und das ist erstmal sehr schön und ich bin sehr gespannt natürlich, ob das vielleicht auch den einen oder die andere abschrecken wird, das zu gucken. Sollte es nicht.
Dazu kommen wir auf jeden Fall gleich noch. Erstmal noch zur Handlung. Also der Toni muss sich dann ja mit der buckligen Verwandtschaft und den Freunden von früher auseinandersetzen, findet dann eben diesen Sohn unfreiwillig. Sie selbst spielen ja Tonis Stiefvater Johnny Carrera. Ich würde mal sagen, eine eher lächerliche Figur. Früher hätte man gesagt, Westentaschen-Casanova. Sagt heute keiner mehr. Ja. Wie sind Sie zu diesem Stoff überhaupt gekommen?
Also der Ursprungsgedanke war geboren, als mein Bruder und ich zusammen mit unserer Familie, wir haben meinem Vater zum 60. Geburtstag eine Reise geschenkt mit einem Wohnmobil und sind also im September 2020 von Stockholm nach Schwedisch Lappland hochgefahren. Und eines Nachts sind wir dann stecken geblieben, weil in Schweden gibt es ja Jedermannsrecht. Das heißt, man darf ja überall sein Automobil abstellen und dort übernachten. Und wir wollten sehr, sehr nah ran an einen See fahren, den mein Bruder so im Internet rausgefunden hat. Wir sind stecken geblieben, haben dann die Nacht so in ganz gewaltiger Schräglage verbracht und aber noch einen Abschleppservice angerufen, der dann am nächsten Morgen kam. Es stand ein sehr betrunkener Schwede vor uns, hat sich das angeschaut, hat kein Wort gesagt, ist dann wieder in sein Auto gestiegen und weggefahren. Zwei Stunden später kam er wieder zurück mit einem Traktor, hat uns rausgezogen und mein Bruder und ich dachten, oh, was der wohl für Geschichten erleben muss hier in Schwedisch Lappland beim Abschleppen. Und so war der Grundgedanke da, dass man sagt, okay, man hat eine Landschaft, die relativ dünn besiedelt ist, Brandenburg, und was also so relativ weit verteilt auch so ist und man hat dieses schöne, flache, karge Land. Und so war der Grundgedanke geboren, dass es also um einen Abschleppservice geht und den jemand übernimmt und dadurch, dass es eine Fish-out-of-water-Geschichte ist, muss er dafür natürlich sehr unfähig sein. Und dann dachten wir, lass ihn doch ein Rapper sein, der das übernehmen muss.
Dann kam eins zum anderen, kann ich mir vorstellen. Also die Geschichte ist ja von Anfang an absurd.
Ja.
Manchmal ist ja die Realität auch absurd. Sie zeigt allerdings auch den Osten, eben Brandenburg, so wie er ja eigentlich nicht mehr ist. Also Trabis kommen vor, allerhand DDR-Requisiten, Witze, ich würde schon sagen, auf Kosten auch der Provinz. Warum?
Ach, also erstmal, wir haben uns wirklich sehr große Mühe gemacht, das extrem schön zu machen. Also tatsächlich würde ich sagen, ist unser Dorf, unser Kacken, was wir dort zeigen, extrem, extrem hübsch. Und das war uns immer wichtig, dass nicht sich lächerlich machen darüber, aber eine Komödie besteht ja daraus, dass man sagt, man macht ja ein paar Witzchen und man muss ja auch über sich selbst ein bisschen lachen können. Und ich glaube, dazu sind die Brandenburger schon durchaus in der Lage.
Also ihre Helden, ihre persönlichen Helden sind die Simpsons, habe ich gelesen oder erfahren.
Ja.
Sie haben mal gesagt, dass dieser fiktive Ort eben Kacken ihr Springfield gewissermaßen ist, die erzählerische Heimat der Simpsons. Was ist für Sie an diesen Figuren so wichtig, an dieser Serie?
Also die Simpsons, die ja mittlerweile nur noch so eine Zombie-Serie sind und in der 35. Staffel oder sowas laufen, hatten mal einen sehr, sehr, sehr tollen Run. Der war zwischen Staffel 3 und Staffel 9. Und dort ist alles zusammengegangen. Die hatten 24 Folgen pro Staffel und davon sind ungefähr 20 Classics. Also die Schreibdichte, die Gagdichte, die Komplexität von Gags, die so, also mehrere Layer, die übereinander gelegt sind. Es gibt wirklich keinen billigen Gag da drin. Es gibt sehr viele doofe, es gibt sehr viele alberne. Und dass sie tatsächlich bei den Simpsons etwas geschafft haben, dass sie sagen, man macht eine überdrehte Amerika-Satire, man macht eine sehr berührende Familiengeschichte. Und das kombiniert mit toller Animation, tollem Slapstick, allem, was das Humorgenre überhaupt hergibt. Und das war für uns eben auch, also stand einfach Pate für Kacken an der Havel. Das ist eben im Kern ist es eine berührende Familiengeschichte. Und da drumherum gibt es eine Familie, die sehr viel Spaß gemacht hat zu spielen und zu inszenieren und hoffentlich auch beim Gucken Spaß machen wird.
Und diese Figur Tony, die ist ja angelehnt an Fat Tony aus Springfield, das ist der Mafia-Pate.
Ja, genau.
Der ja eigentlich kein Rapper ist.
Der eigentlich kein Rapper ist, aber Anton Fettoni Schneider ist eben Rapper und für den haben wir uns auch die ganze Zeit gedacht, weil er tolle, doppelbödige, auch alberne Texte schreibt und irgendwie fanden wir den ganz passend dafür, für diese Rolle.
Sie arbeiten ja auch mit realen Figuren und Namen, also Veronika Ferres zum Beispiel, stehe ich gleich ganz am Anfang raus, die wird durch den Kakao gezogen, Veronika Ferres Plaza, man singt für sie, man betet für sie gewissermaßen. Wie haben Sie sie selber überzeugt, da mitzumachen?
Na, das meine ich eben mit dieser Selbstironie und das war uns eben deswegen wichtig, dass das auch zeigt, also wenn Sie mich fragen, wie Brandenburger darauf reagieren, Veronika Ferres, als sie das Drehbuch gelesen hat, war klar, wir hätten sie gerne als Bürgermeisterin Veronika Ferres, es ist die reale Veronika Ferres, aber als eine nordkoreanische Diktatorin, die also alle Straßen nach sich hat benennen lassen und die einzige Schule heißt Veronika Ferres Gesamtschule und das Hauptfach dort ist Veronika Ferres Kunde und es gibt den Satz der Lehrerin, so Kinder, holt eure Geometriebücher raus, wir schauen uns jetzt alle Winkel an, die Veronika Ferres schön findet. Und das fand die witzig und toll und hat sich da sofort reingeschmissen und so kam sogar auch mit sehr ulkigen Ideen so um die Ecke. Und das ist, glaube ich, auch so der Ton, den wir da drin haben wollen.
Und da sind ja auch noch einige wirklich bekannte Namen mit von der Partie. Jördis Triebel, Marc Hosemann, Matthias Brandt, die Rapperin Nora. Dieser kreative Prozess bei der Serie, kann man sich vorstellen, wie sie mit ihrem Bruder Pizza bestellt haben und dann alle Gags, die sie jemals bei den Simpsons gesehen haben, vielleicht versucht haben, auf eine andere Art dort einzubauen. Also 9 Folgen sind abgedreht. Ist schon klar, dass es weitergeht?
Also für uns ist es so, dass wir das Gefühl haben, wir haben die Geschichte zu Ende erzählt, so wie wir sie zu Ende erzählen wollten. Und erstmal in Serienform ist das für uns an ein Ende gedacht.
Erstmal kommt es jetzt raus, Kacken an der Havel, neue Serie ab morgen bei Netflix. Und das war Dimitri Schad, der selbst mitspielt und das Ganze als Co-Autor ins Leben gerufen hat. Danke für den Besuch hier im Kompressor.
Dankeschön.
Die Musikerin und Künstlerin Christina Wahnzu hat ein neues Album rausgebracht, The Reintegration of the Ear, realisiert im Auftrag des Pariser Klangkunstinstitutes INAGRM. Das wurde vor über 70 Jahren von der Musik-Konkret-Ikone Pierre Schäfer gegründet. Unser Autor und Klangkunstexperte Paul Paulun hat sich das Werk angeschaut bzw. angehört, das so aufgenommen wurde, dass sich ein einmaliger Raumklang ergibt.
Wenn Christina Wanzu die Aufnahmetaste an ihrem Rekorder drückt, verändert sich etwas.
It broadens your awareness and it teaches you a lot about patience and stillness and perception.
Es erweitert dein Bewusstsein und lehrt dich viel über Geduld, Stille und Wahrnehmung.
In vielen Kompositionen der griechisch-amerikanischen Künstlerin Christina Wanzu spielen Field Recordings eine Rolle.
You know, your ears are really strong and powerful, even if you're not monitoring.
Deine Ohren sind wirklich stark und leistungsfähig, auch wenn du nicht bewusst darauf achtest.
Das tief in den Raum hineinhören, wie es schon die Komponistin Pauline Oliveros in den 70er Jahren propagiert hat, geht einher mit einer erhöhten Aufmerksamkeit für den Moment. Christina Wanzu wendet diese Technik auch im Alltag an.
There's an opera singer in a rehearsal space a few blocks away, but I just hear a little bit of that voice.
Ein paar Blocks weiter singt ein Opernsänger in einem Proberaum. Ich höre allerdings nur einen kleinen Teil seiner Stimme und dann den Straßenverkehr. Der klingt aber eher wie Meeresrauschen, weil er sehr gleichmäßig ist. Außerdem zwitschern dort in dem Baum Vögel und all diese Elemente zusammen ergeben eine unglaublich schöne Komposition.
And these elements together are making this incredibly beautiful composition.
Beim Arrangieren und Mixen der Elemente in ihren Kompositionen verlässt sich Wanzu ausschließlich auf ihre Intuition und ihr geschultes Ohr. Mit dem Stück The Reintegration of the Ear hat sie einen Klangraum geschaffen, der das Gefühl einer Reise vermittelt.
When I'm field recording, I feel like I'm journaling in a way.
Wenn ich Field Recordings mache, ist das fast wie Tagebuchschreiben. Aber es geht nicht nur um konkrete Situationen hier auf der Erde. Ich denke mir auch magische Orte aus und bin mir sicher, dass wir so ein Element der Fantasie in unserem Leben brauchen.
Die Version des Stücks, die sie für das Akkusmonium, das Lautsprecherorchester am Pariser Klangkunstinstitut GRM, entwickelt hat, besteht neben Field Recordings aus Fragmenten, die Wanzu in privaten Umgebungen aufgenommen hat. Mit ihrem Partner John Also Bennett an Synthesizer und Flöte sowie in der Wohnung der Düsseldorfer Sopranistin Irene Kurka.
Rehearsal is this sort of like magical place for me.
Proben sind für mich so etwas wie Orte voller Zauber, intime Momente, in denen die Musiker Dinge ausprobieren. Dabei herrscht eine größere Leichtigkeit als auf der Bühne. Es ist spielerisch und wir sind an einem gemütlichen Ort. Das unterstützt das, was geschieht.
To what happens.
Ergänzend zur akusmatischen Version hat Wanzu auch eine Fassung für Live-Auftritte mit Orchester entwickelt. Die Premiere war im vergangenen Jahr beim Subset-Festival in ihrer neuen Heimatstadt Athen. Die überall sichtbaren Spuren der Antike im Zentrum der Stadt lassen Wanzu auch über ihre Arbeit als Komponistin reflektieren.
When you're working in music or you're working with sound,
wenn man mit Musik oder Klang arbeitet, gibt es diese Verbindung zu dem, was schon vor uns da war. Klang ist älter als der Mensch und eine Kraft, die ich bewundere. Gleichzeitig huldigen wir etwas, das auch über uns hinausgeht, in die Unendlichkeit.
Im Hier und Jetzt schickt Christina Wanzu ihre Hörerschaft mit The Reintegration of the Ear auf eine Reise, bei der sich mit gutem Timing und subtil arrangiert immer neue Klangräume auftun. Ein Ritt auf der Rasierklinge des Ambient.
The Reintegration of the Ear von Christina Wanzu, erhältlich auf Vinyl und bei Bandcamp, vorgestellt von Paul Lohn.